Wer von euch war jetzt gerade bei anderen Gangfunk? Gar nicht so viele. Okay. Ich bin hier im Rainbow, im Allgemeinen nach Angangak und im Moment auch in Italien. Der ist beim selben Verlag wie ich in Italien und er hat jetzt sein Buch rausgebracht und ich komme nächstes Jahr. Er geht nicht voraus, er ist auch älter. Aber gerade hier geht es mir so, dass ich von ihm immer sehr berührt bin und deshalb natürlich dazu tendiere, da irgendwo anzuschließen an das, was ich gerade gehört habe. Angangak hat davon gesprochen, dass seine Großtante ihm gesagt hat, jetzt, der ist Mitte 80, muss er was Neues lernen, damit seine Arbeit wirklich erfolgreich ist. Die Großtante hat Angangak gesagt, er muss jetzt lernen, die Dinge nicht mehr so, wie es gewöhnt ist, für sich und für andere zu tun, sondern in erster Linie oder nur für den großen Einen, nennt er das. Und er hat gesagt, er fühlt sich dabei hilflos und bittet um Hilfe. Weil ich mir nicht sicher bin, ob das ernst gemeint war mit dem Hilflos. Könnt ihr bayerisch?
Ja.
Wer hat Probleme mit meiner Sprache? Ja, aber ihr könnt mich immer bremsen. Soll ich für dich Hochdeutsch sprechen? Ja, mich hat das sehr berührt und mein Spontanes war, der Schritt ist ja nicht groß, der ist ja sehr klein, wie alle wichtigen Schritte sind immer sehr kleine Schritte. Wir müssen nur lernen, kleine Schritte machen, weil die gelingen auch. Der Schritt da ist eigentlich nur, dass wir tatsächlich nicht nur zwischen den Ohren, sondern auch zwischen den Armen und zwischen den großen Zehen kapieren und erfahren und wissen, dass das, was wir sind, das große Eine ist und das, was jeder andere ist, das große Eine ist und jeder Teppichboden das große Eine ist, egal ob sauber oder dreckig, selbst der Dreck ist das große Eine. Ja, wenn das mehr und mehr zu unserem tatsächlichen Erfahren wird, ist wirklich nur so ein kleiner Schritt und es ist einfacher als einfach, weil es ja nur erfordert, die Kompliziertheit wegzulassen. Wenn uns das mehr und mehr klar und zugänglich und erfahrbar wird, dann ist alles, was wir tun und bewerkstelligen für uns und andere, immer für das große Eine. Dann sind wir sind, was wir sind, sowieso und von Anfang an. Daran müssen wir ja nichts ändern. Die einzige Frage ist, ob wir das, was wir sind, auch ausdrücken oder auch leben oder auch ausstrahlen und ja, oder nicht. Und die Fähigkeit, dieses zu leben und auszustrahlen und umzusetzen, kommt aus dem Erkennen. Ganz einfach. Ganz einfach. Wobei, ja, beides, sowohl das Erkennen und darüber staunen, als auch das Umsetzen, erfordert trotz aller Einfachheit unser beständiges Üben. Weil irgendeine große Dummheit in uns, die wir schon viele, viele tausend Jahre pflegen, uns immer wieder anderes erzählt. Ja. Und das, was ich dann mache, ist ja nur immer wieder dieses Üben anzuregen. Das ist alles. Im Moment üben wir in den Veranstaltungen und Retreats und so anhand und mit Hilfe von Ramana. Ich habe immer so Farben, weil ich alle so gern habe. Die Tibeter und auch Jesus und natürlich auch Ramana und oder Rumi hat man auch mal ein ganzes Jahr. Jetzt haben wir gerade eine Ramana-Phase. Und die setzt man hier nicht aus. Und von Ramana, ich fange im Moment immer in jeder Stadt und jede Veranstaltung an mit diesem Zitat von Ramana, weil da drüber steht volkstümliche Belehrung und ich denke, das sollte doch immer irgendwie gehen. Zumindest der Heinrich Zimmer hat es so genannt. Ramana sagt, und das ist absolut Essenz, worin alle Welten gegründet stehen, wessen sie sind und woraus sie aufsteigen, wofür sie da sind und wodurch sie entfaltet werden und was sie ihrem Wesen nach sind, das allein ist wirklich und wahrhaftig. Das verehre ihnen in deinem Herzen als deinen verborgenen Schatz. Nochmal.
Ja.
Volkstümliche Belehrung. Ja. Worin alle Welten gegründet stehen. Wessen sie sind und woraus sie aufsteigen. Wofür sie da sind und wodurch sie entfaltet werden und was sie ihrem Wesen nach sind, das allein ist wirklich und wahrhaftig. Das verehre ihnen in deinem Herzen als seinen verborgenen Schatz. Schön. Ihr seid übrigens herzlich eingeladen, immer was ihr wollt, zu fragen, anzumerken, zu kritisieren, zu erzählen. Weil ich ja hier nichts alleine mache, sondern alles, was hier passiert, ist ein gemeinsames Wirken. Und alles, was hier gewirkt wird von uns gemeinsam, ist unser Eigen, unser aller.
Dann hätte ich gleich mal...
Ja, gern. Du kriegst ein Mikro vom Andreas.
Ich brauche nicht unbedingt...
Aber die anderen...
Okay. Und zwar Frage zu der volkstümlichen Belehrung. Genau. Ich habe sie ehrlich gesagt nicht verstanden. Könntest du es einfach mit deinen Worten nochmal mit deinen Worten erklären? Oder? Ja.
Bayerisch oder Deutsch?
Bayerisch.
Das, wo alles drin ist, das, dem alles kehrt. Und das, wo alles herkommt, das, wofür alles da ist, und das, wodurch alles entsteht, und das, was alles wirklich ist, im Herzen drin. Das Aloha ist wirklich und echt. Dem gibt deine Verehrung innen in dein Herzen als deinen verborgenen Schatz.
Jetzt ist es angekommen, danke.
Gut, ist hilfreich. Ich kriege öfter Takt von Leuten, deshalb pflege ich auch meine Heimatsprache. Dass es sehr wohltuend ist, Wahrheit in der Muttersprache zu hören. Und es ist tatsächlich so, ich mache immer wieder mal die Erfahrung, dass ich mir habe einen Zen-Text oder so und irgendjemand versteht überhaupt nichts und er versteht immer noch nichts und immer noch nichts und dann übersetze ich es aus dem Deutschen ins Bayerische. Also wesentlich natürlich immer die Übersetzung erstmal ins Deutsche, aber manchmal brauchen manche auch das Bayerische oder Badische oder Rheinländische, je nachdem. Weil es die Sprache ist, die wir, ja, in der wir gelernt haben als Kinder. Diese volkstümliche Belehrung heißt einfach, vergiss mich. Du kannst alles machen und du kannst alles bewundern und kannst dich an allem erfreuen. Aber vergiss nie und in keinem Moment das, was größer ist und das, was immer ist. Angangak hat auch gesprochen vorhin von unserer Zerbrechlichkeit, die Zerbrechlichkeit des Körpers, die Zerbrechlichkeit des Geistes und er sagt des Spirits, der Emotion. Und er hat davon gesprochen, dass er trompetet und sich wünscht, dass wir so stark werden, dass wir unzerbrechlich sind. Er ist, wie gesagt, 85, das heißt, er kann sich sicher nicht der Illusion hingeben, sein Körper könnte auf irgendeine Art unzerbrechlich werden, tut er auch nicht. Das heißt, worauf er da hinweist, ist das, was nicht stirbt. Aber das, was nicht stirbt, wird nicht unzerbrechlich, sondern war noch nie zerbrechlich. Das, was sich verändern kann, und was er sicher auch gemeint hat, ist, dass wir uns mehr darüber klar werden, wer wir wirklich sind. Nämlich das, was Ramana das Selbst nennt, was nie angefangen hat und nie aufhört. Dasselbe bleibt im Auf und Nieder der Emotion, dass dasselbe bleibt mit viel Gedanken und mit wenig Gedanken, dass dasselbe bleibt mit jungem, starken, gesunden Körper und dass dasselbe ist mit altem Körper, kranken Körper, nicht so gut funktionierendem Körper, dasselbe unzerbrechliche, ewige, große Eine. Das Schöne ist, wir können dieses große Eine in uns selbst, in der Höhle des Herzens, als Schatz verehren, erkennen, sein. Und wir können zugleich und dennoch, oder vielleicht sogar deshalb, dieses große Eine verehren in Anführungsstrichen. Und gerade das hat Ramana vorgelebt. Er, der so zutiefst verwirklicht war und um sein Wesen zutiefst wusste, hat sein Leben lang den Berg Arunachala als Gott verehrt. Umrundet, hat ihm Hymnen und Lieder geschrieben und gesungen und hat auch die Verehrung des Göttlichen im Außen empfohlen und hat es getan. Das finde ich richtig, richtig wunderbar. Habt ihr von Ramana schon gehört? Wer hat noch nicht gehört von Ramana, den Namen, den Menschen? Okay. Ramana war ein großer heiliger Meister verwirklichte in Indien im letzten Jahrhundert. Er ist geboren 1879 und gestorben 1950 in Südindien. Er war ein Lausbub, ein stinknormaler junger Mann, faul in der Schule, desinteressiert an jeglichen religiösen Themen. Das Einzige, wo er gut war, war Fußball. Also ganz normal. Und trotzdem oder deshalb oder keiner weiß warum, hat er auch nicht drüber gesprochen, hat ihn mit 16 das Erkennen ereilt, muss man eigentlich fast sagen. Ein paar kleine Dinge sind passiert vorher in seinem Leben. Und dann hatte er einen Nachmittag, an dem er, wie es manchmal vorkommt bei pubertierenden jungen Menschen, wo er dachte, er stirbt. Und er hat es aber so fest geglaubt und gedacht, ohne dass er krank gewesen wäre, dass er sich hingelegt hat und sterben gespielt hat eigentlich. Er hat die Luft angehalten und glaubt, was passiert. Und dabei war er aber so intensiv und er wollte wissen, was stirbt, wenn ich sterbe. Und hat dann in sehr kurzer Zeit das gefunden, was nicht stirbt. Ja, und das ist eine Ausnahmeerscheinung. Das ist ein bisschen fraglich, keine Ahnung warum. ab diesem Zeitpunkt in seinem 16. Lebensjahr war nichts mehr, wie es vorher war in seinem Leben. Faul war er, also die Schule ist er immer noch nicht gegangen, aber er ist dann bald weggegangen von zu Hause und zu diesem heiligen Berg, Arunachala. Er war auf einmal sehr religiös, hat Tränen vergossen im Tempel. Und dieses, was er entdeckt hat für sich in seinem Herz, hat ab diesem Zeitpunkt, so beschreibt es ihn, gezogen und da war kein anderes Interesse mehr in ihm als junger Mensch. Was dazu geführt hat, dass er 3-4 Jahre lang ziemlich lebensunfähig war im Außen. Also so eine plötzliche heftige Entwicklung hat auch Nebenwirkungen. Und wenn nicht Menschen gewesen wären, ganz wunderbare Menschen in Südindien, die ihn gefüttert haben, ihn gesäubert haben, so weiter, als er da in dem Tempel saß und saß und saß und meditiert hat, würden wir nichts wissen von Ramana. Mir ist immer wichtig, ich bin schön, wenn ganz viele Menschen dankbar sind, diesen ganz einfachen Menschen in Indien, die ermöglicht haben, dass wir von so einem großen Weisen überhaupt hören konnten, die ihm den Reisbrei gekocht haben und ihm noch im Mund geschoben haben, weil selbst das konnte er nicht mehr selber. Diese Phase hat so 3 Jahre gedauert. Dann gab es ein weiteres Ereignis in seinem Leben, wo er wieder so eine Nahtoderfahrung hatte. Er konnte bereits wieder gehen, auch das konnte er nicht mehr. Und auf einmal ist er umgefallen, ein Freund war dabei und schwarz angelaufen. Der Freund hat gedacht, jetzt ist er tot, war er aber nicht, sondern hat sich wieder normal verfärbt und wieder gelebt. Und da ging es ihm, wie er berichtet, ähnlich wie beim ersten Mal. Er konnte den ganzen Prozess beobachten und konnte die ganze Zeit sehen, dass dieses Ewige, dass er dieses Ewige ist, was davon nicht betroffen ist. Kam dann aber zurück. Und ab diesem Zeitpunkt war er wieder lebensfähig. Er ist zweimal gestorben. Nach dem ersten Mal war er ein Buddha-Baby, sage ich immer. Man musste ihn füttern und wickeln. Nach dem zweiten Mal war er dann halbwegs erwachsen. Und war dann ein sehr pragmatischer, praktischer Mensch, überhaupt nicht abgehoben. Er hat sich um alles gekümmert in dem Ashram, von der Zusammensetzung des Curries bis zum Ausbau des Kuhstalls. Nichts ist da passiert, was er nicht geguckt hat. Das ist eine Seite von Ramana, die ich sehr wichtig finde und die nicht so oft betrachtet wird. Ja, so viel zu dem Menschen. Ich habe ein Foto. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Das ist der Junge. Um 20 ungefähr. Da. Und das ist so ein ganz bekanntes Bild. Älterer Mann. Und das ist ein Mensch, so ein wunderschöner Mensch. Und es gibt ein paar ganz wenige Zeitdokumente, Videos, ganz früh, ich meine, es war erste Hälfte 20. Jahrhundert, also nicht Videos, Filme. Und er war ziemlich lidiert, wohl von seiner langen Sitzerei da unterm Tempel. Und die Hüfte war schief und alles, oh Gott, also eigentlich, aber wenn man ihn dann sieht, wie er sich bewegt, eine Eleganz, die woanders herkommt. Unglaublich. Die Schönheit unseres Wesens, die durchstrahlt und unabhängig ist von der Schönheit oder nicht so Schönheit unseres Körpers. Und das ist nämlich auch ganz, ganz wunderbar, weil wir können tatsächlich, soll ich sagen, in der Advaita-Szene oder Neo-Advaita-Szene gibt es oft so Schlagworte, so, dann darf man nicht mehr urteilen, man darf seine Meinung nicht sagen und so. Schmarrn, ich kann sehr wohl sagen, ich finde was schön oder nicht so schön, ich finde was gesund oder nicht so gesund. Und zugleich wissen um das immer Schöne, das dahinter ist. Und das finde ich sehr wichtig. Ja. Mir geht es nicht so weit. Fragen? Ich muss mich zum Thema passen. Wie auch immer. Ja, gerne.
Es wird ja auch von Herz gesprochen, ne?
Ja.
Aber ich habe immer gehört, dass es eigentlich das emotionale Herz damit gemeint ist.
Mein Herz ist mein. Es ist das Problem der Worte.
Ja.
Eigentlich, gerade in dem Bereich, müssten wir jedes Mal, wenn wir so einen Raum betreten, erstmal alle wichtigen Worte für uns hier, für diese Veranstaltung definieren, damit wir wissen, wovon wir sprechen, wenn wir dasselbe Wort benutzen. Das gilt zum Beispiel für Geist, ist so ein Wort, das immer anders verwendet wird. Ego, Ich, Selbst und auch Herz. Herz bezeichnet verschiedene Dinge. Das Herz bezeichnet medizinisch natürlich diese Pumpe, die das Blut im Körper pumpt. Sehr wichtiges Organ. Das Herz bezeichnet, sagen wir mal, welches Herz ist jetzt erschrocken? Niemand ist gestorben und alles ist in Ordnung, eigentlich ist es Wir waren beim emotionalen Herz. Das ist das, was erschrocken ist. Nicht die Pumpe, ihr habt wahrscheinlich keine Extrasystolen deshalb jetzt. Das ist nicht erschrocken. Hier, dieses emotionale Herz, das nehmen die Pumpe ist links, das emotionale Herz ist in der Mitte. Da macht er Kuckuck. Und Ramana gibt dieses spirituelle Herz rechts an. Die Höhle des Herzens Ulam ist im rechten Ding. Musst du selber gucken. Es gibt auch Menschen, die haben die Leber links und so. Also kann aber immer verschieden sein. Aber das ist nicht dasselbe wie das Emotionale, da hast du völlig recht.
Und wann weiß man denn, das sozusagen erkannt?
Da gibt es noch ganz viele Stühle.
Ich will mal die Frage, die ich mir stelle.
Wie bitte?
Wann weiß man dann, wann das, dieses Herz erkannt wurde? Also dem, wie man das wahrscheinlich nicht mehr stellen muss, die Frage, aber.
Also das ist eine sehr gute Frage.
Aber ich meine, wenn es sich jetzt nicht emotional oder.
Ja, das kann ich auch also dann sind wir gleich mitten in der Praxis. Ramana sagt, die beste oder empfiehlt verschiedene Arten des Übens und als den Königsweg oder den einfachsten Weg empfiehlt er Selbsterforschung, nennt er das. Mit Selbst meint er aber jetzt nicht das, was wir hier im Westen verstehen, wenn wir von Selbstverwirklichung sprechen. Achtung! Das, was wir hier damit meinen, ist mehr eine Ich- oder Ego-Verwirklichung, Persönlichkeitsverwirklichung. Ja? Mit Selbst meint Ramana das große Eine, das wohnt als alles das große Eine in jedem von uns und in allem anderen. So, dieses große Eine gibt sich zu erkennen, ist überall natürlich, aber es gibt sich uns als Individuen, als kleine Menschen zu erkennen im, hier im Herzen. Und es fängt hier an, es strahlt hier und äußert sich, heute habe ich gelesen, da in deinem iPod, es äußert sich da als die klare Natur des Geistes, das was man im Buddhismus Rigpa nennt, es sind bestimmt ein paar Buddhisten hier, oder? Was man die klare Natur des Geistes nennt, im tibetischen Buddhismus, darin äußert sich das. Das ist aber bereits eine, wie soll ich sagen, eine Stufe der Verstofflichung oder Vergröberung dessen. Aber es macht nichts, es ist immer noch dasselbe. Die klare Natur des Geistes. Dieses Licht, in dem wir sehen können. In dem göttlichen Selbst ist es so hell, dass wir nichts sehen. Als Menschen. Ja? Aber dieses leicht gefilterte, was sich in unserem Herzen da in dem Rechten äußert, ermöglicht uns klar zu sehen.
Ich weiß nicht, ob es hierher gehört, aber ich hatte mal so eine Erfahrung, wo ich so nur weiß gesehen habe und mein Auge, also konnte nichts mehr sehen. Und da habe ich gedacht, okay, keine Ahnung, was jetzt ist so. Es ist ja auch ein paar Jahre her. Dann haben sie gesagt, hast du irgendwie niedrigen Blutdruck, setz dich mal hier hin. Ja, okay, niedriger Blutdruck. Na, dann war mein Gehör halt ganz laut und es ging dann halt wieder weg. Ich weiß nicht, was das jetzt war, aber.
Ich werde mich gerade kurz auch für die anderen das noch zu Ende anführen, dann komme ich zurück. Dieses göttliche, riesige, unendliche, große Eine äußert sich in uns. Als Ramana nennt es Ich. Wenn wir unseren Geist nach innen biegen und uns fragen, wer da wohnt, erhebt sich irgendwann dieses Ursprüngliche in der Form von Ich, als Ramana, mir gefällt besser, Bit-Bin. Das ist dasselbe.